Trauergeschichten, Menschgeschichten.
Gespräche über Leben, Tod und Sterben.
Der Podcast mit Thomas Achenbach.
Hallo liebe Leute, heute habe ich wieder was Exklusives für euch. In der vergangenen Podcast-Folge habe ich ja schon 3 Kapitel vorlesen dürfen aus meinem kommenden Buch, das ABC der Trauer, 77 Rituale und Impulse für Trauernde. Und damit habe ich den Countdown bis zur Buchveröffentlichung einleiten dürfen, denn das Buch erscheint im Herbst 2023 im Patmos Verlag. Und heute darf ich den Countdown fortsetzen und darf nochmal 3 exklusive Kapitel als ersten Einblick, als erste Premiere auf diesem Podcast präsentieren. Darüber freue ich mich sehr. Im Anschluss daran habe ich noch einen exklusiven Text, den ich bisher nur bei Lesungen benutzt habe. Das ist ein zweiter exklusiver Text, den ich geschrieben habe für Lesungen. Das hat den Hintergrund, dass ich bei Lesungen immer mal gucke, welche Texte könnten funktionieren, wie ist das Publikum heute, und dann suche ich aus meinem Repertoire das raus, was ich als passend empfinde. Und dieser Text richtet sich explizit an trauernde Männer und spricht die ganz bewusst an. Den gibt es im Anschluss und ich freue mich darauf, dass ich auch diesen Text einmal hier veröffentlichen darf. Der ist schon gut angekommen. Es hat Nachfragen nach diesem Text gegeben, wo Leute gesagt haben, super Text, kann ich den irgendwo finden? Und ich dann sagen musste, nein, der ist bislang nicht veröffentlicht. Ich freue mich, dass ich den jetzt hier veröffentlichen darf in diesem Podcast. Aber vorerst zunächst einmal ein exklusiver Einblick in das ABC der Trauer, das im Herbst 2023 erscheinen wird. Mein Name ist Thomas Achenbach. Ich freue mich, dass ihr da seid.
Trauergeschichten, Menschgeschichten. Der Podcast mit Thomas Achenbach.
77 Stichworte finden sich in meinem Buch Das ABC der Trauer, und das mit dem ABC ist durchaus wörtlich zu nehmen, weil sich diese 77 Stichworte wie an einer alphabetischen Struktur, an einer alphabetischen Leiter entlanghangeln. Die Idee von dem Buch ist, sehr kurze Erklärstücke anzubieten, sehr kurze Texte anzubieten, weil viele Menschen in einer Trauer- und Verlustkrise gar nicht die Konzentrationsfähigkeit haben für lange Texte, weil viele Menschen etwas haben, das sich nennt die Trauerdemenz. Das heißt, sie sind gar nicht sehr aufnahmefähig, sie vergessen schnell. Und die meiste Trauerliteratur, die ich kenne, die insgesamt sehr gut ist, keine Frage, bietet lange Texte an, bietet lange Erklärstücke an, bietet eher ausufernde Erläuterungen an. Und da wollte ich ein Buch schreiben, das ganz anders funktioniert. Das war die Idee und ich bin sehr, sehr froh, dass meine Agentin da gut drauf angesprungen ist auf diese Idee und dass der Patmos Verlag das auch gut gefunden hat und dass wir gemeinsam dieses Projekt haben entwickeln und auf die Beine stellen dürfen. In einer ersten Podcast-Folge habe ich schon 3 Kapitel vorlesen dürfen aus diesem kommenden Buch. Jetzt gibt es 3 weitere. A wie Anerkennung deiner Trauer. Deine Trauer möchte leben. Sie will wahrgenommen und ausgelebt werden. Sie will im Innen und Außen Räume bekommen, in denen sie sich entfalten kann. Sie ist manchmal wie ein kleines Kind, das nach dir schreit und erst dann, für kurze Zeit, Ruhe gibt, wenn du nach ihm gesehen hast. Das Wichtigste für einen Menschen in einer Trauer- und Verlustsituation ist es, sich mit all seinen Gefühlen und Gedanken verstanden und angenommen fühlen zu können. Leider bleibt jedoch genau das den meisten Menschen verwehrt. Meine Freunde und Verwandten verstehen mich einfach nicht, höre ich in meinen Begleitungen ganz häufig. Es ist das Gemeinste, das dir in deiner Trauer passieren kann, dass andere Menschen dir deine Gefühle abzusprechen versuchen, dass sie sich gar nicht erst bemühen zu verstehen, warum du überhaupt trauerst, dass sie die Tiefe deiner Gefühle nicht verstehen können oder wollen. Vielleicht Ist Ihr Verständnis bereits nach kurzer Zeit aufgebraucht? Oder du hast das Gefühl, anderen mit deinen immer wiederkehrenden Themen auf die Nerven zu gehen, was übrigens in einem Trauerprozess ganz normal ist. Warum auch immer, es wird viele Momente geben, in denen du dich nicht verstanden fühlst. Deine Trauer braucht jedoch Anerkennung, jede Anerkennung, die sie bekommen kann. Und du hast ein Recht auf deine Trauer und auf jedes Gefühl und jeden Gedanken, die damit verbunden sind. Deine Freundinnen und Freunde, deine Familie, deine Kolleginnen und Kollegen, deine Nachbarn, sie alle haben allerdings ihren ganz eigenen inneren Wertekanon, der ihnen sagt, welche Trauer in Ordnung ist und welche nicht. Leider gibt es viele Formen von Trauer, die gesellschaftlich oft aberkannt werden, etwa die Trauer um einen früheren oder inoffiziellen Partner, um einen sehr alten Menschen, um Haustiere, sowie Trauer nach einer Totgeburt, nach einer Abtreibung oder bei einem nicht erfüllten Kinderwunsch. Das Phänomen der nicht anerkannten Trauer ist längst Gegenstand der Wissenschaft und unter dem Stichwort Disenfranchised Grief von dem Psychologen Kenneth J. Doker erforscht worden. Doker sagt, dass viele Formen der Trauer irgendeine Form der Aberkennung erfahren. Das kann schon innerhalb einer Familie geschehen, für die nach einem Todesfall gilt, man mag den gleichen Verlust erfahren haben, man hat aber nicht die gleiche Trauer. Ebenso wichtig ist, dass du dir selbst deine Trauer zugestehst. Falls dir dein eigenes Wertekonzept dabei im Weg steht, erinnere dich daran, du hast jedes Recht auf deine Trauer. An dieser Stelle folgt, wie immer in diesem Buch, ein Impuls, eine Anregung, ein kleines Ritual. Und dieses hier ist ein recht kurzes. Es gibt in dem Buch auch sehr lange, es gibt sehr kurze. Dieses ist nur ein paar wenige Zeilen lang und es heißt, worauf ich ein Recht habe. Wann und wo hast du schon erlebt, dass dir deine Gefühle nicht gegönnt wurden? Schreibe diese Momente auf und beginne jeden Satz mit »Ich habe ein Recht auf«. Das muss sich nicht auf deine Trauer beschränken, aber du kannst den größten Fokus darauf legen. A wie Arbeitsunfähigkeit. Ob du nach einem Trauerfall arbeiten gehen kannst oder nicht, hängt zunächst einmal von dir selbst ab und von der Frage, ob du arbeiten gehen willst. Da gibt es, wie bei allem in der Trauer, keine allgemeine Grundregel. Doch auch wenn du dich in der Lage fühlst zu arbeiten, kann deine Arbeitsfähigkeit eingeschränkt sein. Das gilt vor allem für die allgemeine Konzentrationsfähigkeit. Einer der wichtigsten Gründe, warum ich dieses Buch in Form von kurzen Informationshäppchen geschrieben habe, ist, dass mir Trauernde immer wieder berichten, wie wenig sie sich konzentrieren können. Textlastige Bücher zu lesen, gelingt vielen in der Trauer nicht mehr. Entweder fehlt die Kraft oder die innere Unruhe ist zu groß, um sich auf lange Texte konzentrieren zu können. Oft steht die Frage im Raum, ob man sich wegen Trauer nicht auch krank schreiben lassen könne. Weil das eine der Fragen ist, die mir am häufigsten gestellt werden, habe ich diesem Thema ein eigenes Kapitel in diesem Buch gewidmet. Vorerst gilt es festzuhalten, ja, es kann sein, dass deine Arbeitsfähigkeit nach einem Trauerfall eingeschränkt ist, es muss aber nicht so sein. Ich spreche im Kontext von Trauer bewusst nicht von Symptomen, denn das vermittelt den Eindruck, dass mit Trauernden etwas nicht stimmt. Dem ist aber nicht so. Du wirst deine Trauer vielleicht als einen Ausnahmezustand erleben, aber sie ist dennoch eine ganz normale Reaktion auf den Verlust eines geliebten Menschen. Sprechen wir also besser von Reaktionen statt Symptomen. Reaktionen, die du haben kannst, wenn du einen für dich schweren Verlust erleidest. Und diese Reaktionen fallen sehr unterschiedlich aus. Manche Menschen reagieren heftig, andere wiederum bleiben ruhig und gelassen. So gibt es durchaus Menschen, denen es gut tut, wenn sie arbeiten können, weil sie ihr Arbeitsumfeld als wohltuend erleben und weil jede Form von Alltäglichkeit stabilisierend auf sie wirkt. Unruhe, Rastlosigkeit, Gereiztheit, Wut, ein Mangel an Konzentrationsfähigkeit, der Wunsch, nichts mit anderen Menschen zu tun haben zu müssen, große Müdigkeit, das sind nur einige der Reaktionen, die auftreten können, aber nicht müssen, wenn du einen Verlust erlitten hast. Je nachdem, wie es dir gerade geht, je nachdem, was du erlebst und in welchem Maß, tut es gut zu arbeiten oder eben nicht. Auch hier gibt es jetzt wieder einen Impuls und eine Anregung, so wie es bei jedem Kapitel am Ende eine Anregung und einen Impuls gibt. Diese Anregung trägt den Titel »Was alles von mir verlangt wird«. Selten machen wir uns Gedanken darüber, welche Anforderungen unsere Berufstätigkeit wirklich an uns stellt. Wir bringen nämlich viel mehr ein als die rein fachlichen Anforderungen, ohne dass uns das bewusst ist. Das Arbeiten in einem Großraumbüro, der stete Kontakt mit Menschen, Kundinnen genauso wie Kollegen, der gewisse Umgangsformen verlangt, die Ablenkungen, all das. Erstell dir eine Liste aller Anforderungen, die deine Berufstätigkeit an dich stellt, und definiere zu jedem Punkt auf einer Skala von 1, ganz gering, bis 10, sehr hoch, wie sehr dich die jeweilige Anforderung belastet. So wird für dich anschaulich, was dich stresst und was dir gut tut und ob du arbeiten gehen möchtest oder noch nicht. T wie Trauma. Wir gehen oft sehr leichtfertig mit dem Wort Trauma um. Das war echt traumatisch, sagen wir, um zu beschreiben, dass uns etwas Erschreckendes widerfahren ist. Und auch wenn es uns wirklich zutiefst erschreckt haben mag, ein Trauma, das medizinisch als solches diagnostiziert werden könnte, entsteht dadurch meistens nicht. Auch der Verlust eines Menschen ist meistens nicht traumatisch. Bei besonders dramatischen Ereignissen, Unfälle, Mord, Katastrophen, können Menschen allerdings traumatisiert werden oder die Nähe zum Trauma kann so groß sein, dass es notwendig ist, genau hinzuschauen und sich professionell unterstützen zu lassen. Zwischen Trauer und Trauma gibt es Schnittmengen, doch es ist wichtig, beides zu unterscheiden, wenn es darum geht, die Zustände in der Trauer zu verstehen. Der wesentliche Unterschied liegt darin, ob Körper und Seele in der Lage sind, das Erlebte zu verarbeiten oder nicht. Bei einem Trauma werden die Seele und der gesamte Organismus regelrecht verletzt, insbesondere das Gehirn. Wenn die Überforderung zu groß wird, schaltet das Gehirn in eine Art Stand-by-Modus. Die Reize, die auf das Gehirn treffen, werden nicht mehr verarbeitet, sondern bleiben in neuronalen Netzwerken stecken, da diese überfordert sind und nicht mehr weiterarbeiten. Wie fühlt sich das an? Wie ein permanentes Gefühl der Gefahr, eine ständige innere Anspannung und Schreckhaftigkeit, eine krankhaft gesteigerte Angst. Das Erlebnis, das zur Traumatisierung geführt hat, wird scheinbar ohne Auslöser immer wieder neu erlebt, wobei alles genauso präsent ist wie beim tatsächlichen Geschehen. Zudem kann es zu einer Dissoziation kommen. Traumatisierte Menschen haben oft das Gefühl, nicht mehr Teil der Realität zu sein. Ein Trauma führt häufig in eine Depression, Trauer dagegen löst in der Regel, wenn überhaupt, allenfalls eine vorübergehende Deprimiertheit aus. Mehr dazu gibt es im Kapitel Depression in diesem Buch. Schwer erträgliche Wiederholungsschleifen aus Erinnerungen kennen auch Trauernde. Immer wieder durchleben Betroffene beispielsweise die Situation, als die Todesnachricht überbracht wurde oder die Situation, als der geliebte Mensch verstarb. Wenn sich jedoch nicht zusätzlich die oben genannten Symptome zeigen, krankhaft gesteigerte Angst etc., liegt kein Trauma vor. Solange im Alltag nach einer gewissen Zeit gelegentlich auch wieder gute Momente möglich sind, können solche Wiederholungsschleifen ein normaler Teil des Trauerprozesses sein. Und die Anregung, der Impuls bei diesem Kapitel heißt: Flashbacks professionell abklären lassen. Wenn du unter sogenannten Flashbacks leidest, Augenblicke, in denen du blitzartig und vollkommen überraschend wieder voll drin bist in der erlebten Schreckenssituation, dann ist es wichtig, dir professionelle Hilfe zu suchen. Je heftiger bzw. häufiger die Flashbacks auftreten, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du ein tatsächliches Trauma erlitten hast. Das braucht dann eine andere Begleitung als Trauer, auch wenn die Grenzbereiche fließend sein können. Traumatherapeuten oder Psychologinnen können hilfreiche Anlaufstellen für dich sein. Bevor wir gleich zum nächsten Text kommen, einem ganz exklusiven und bislang komplett unveröffentlichten Text, möchte ich gerne noch einmal sagen, dass diese drei Kapitel, die ich gerade vorgelesen habe, aus meinem kommenden Buch stammen. Das Buch heißt Das ABC der Trauer, 77 Rituale und Impulse für Trauernde und erscheint im Herbst 2023 im Patmos Verlag. Und das hier ist sozusagen der Countdown bis zur Buchveröffentlichung. Der nächste Text heißt Heldenreise und Mannsein und es ist ein Text, der sich an trauernde Männer richtet, aber ein bisschen auch an Menschen, die trauernde Männer begleiten wollen. Es ist ein Text, der mein Buch Männer trauern anders ergänzen soll und es ist vor allen Dingen mal ein ganz anderes Textformat, als das bisher überhaupt gegeben hat. Es ist mehr eine Kolumne, mehr ein Essay. Es ist ein völlig anders arbeitender Text und die Idee von diesem Text ist, dass ich am Ende einer Lesung noch etwas gebraucht habe, wo die Menschen wirklich mit einem gewissen, wie soll ich das sagen, Wumms, mir fällt kein anderes Wort ein, mit einem gewissen Wumms nach Hause gehen können oder aus der Lesung rausgehen können. Und da hat sich dieser Text irgendwie aufgedrängt. Es war so diese Sorte Text, die irgendwie im Kopf sich zusammengefügt haben und dann habe ich mich im September 2021 irgendwann mal hingesetzt und dann die Finger auf die Tastatur gelegt und dann geschrieben und dann war der Text auf einmal da. Und das ist ein magischer Moment, den es gelegentlich mal gibt. Es ist durchaus nicht immer so beim Schreiben. Es wäre schön, wenn es immer so wäre beim Schreiben. Das Schreiben ist zuweilen ja auch ein ganz harter Prozess, aber hier war es wirklich so: hinsetzen, losschreiben, Text ist da und der Text ist nach wie vor unverändert geblieben. Es hat keine Kürzung gegeben meinerseits, es hat keine Überarbeitung gegeben meinerseits. Ich finde nach wie vor, ehrlich gesagt, ganz rund, was ich nicht bei allen Texten so finde, die ich geschrieben habe. Aber hier habe ich wirklich ein ganz gutes Gefühl. Heldenreise und Mannsein als exklusives Textstück zum Abschluss dieses Podcasts. Du bist ein Mann, also musst du auch ein Held sein. Oder etwa nicht? Müssen nicht alle Männer Helden sein? Tapfer, stark, unverwundbar, erfolgreich? Mach den Fernseher an und du wirst kaum ein anderes Bild von einem Mann finden. Mach die Nachrichten an, sieh dir die Politiker an oder die Wirtschaftsbosse, die auch heute noch zu 80% Männer sind, und du siehst nichts als Menschen, denen eines, nur eines nicht vergönnt ist, niemals vergönnt ist, Schwäche zu zeigen. So müssen also Männer sein. Du bist ein Mann. Und dann stirbt jemand und du bist in Trauer. Und schon beginnt ein Prozess, den du so nicht erwartet hast. Dein Bild vom Heldentum kann jetzt Risse bekommen. Die Maske von stark, schön und erfolgreich kann sich als etwas entpuppen, was du vorher nicht darin gesehen hast, als Maskerade, also Verkleidung. Das Wort Held, so lesen wir in etymologischen Nachschlagewerken, kommt vom altgermanischen Halil oder Halub. Das bedeutet so viel wie Krieger oder einfach nur Mann. Im Griechischen ist der Held der Heros. Das haben sich wiederum die Engländer abgeguckt und den Hero draus gemacht. Allerdings gehörte für die Griechen oft noch mehr dazu als einfach nur Menschlichkeit. Wenigstens ein Halbgott musste er schon sein, der antike Held. Dann galt er auch als heroisch. Und alles, was er so tat, das tat er im Rausch des Heldenhaften. Deswegen steckt der Heros auch im Heroin, bemerkenswerterweise. Also entweder ein Mann oder ein Halbgott und auf jeden Fall im Rausch. Ohne geht's nicht. Wirklich? Wenn wir über Helden nachforschen, stoßen wir alsbald auf den Begriff der Heldenreise, jenen Leitfaden, der jeder guten Geschichte zugrunde liegt. Ein Bauplan fürs Erzählen, den wir in allen großen Mythen finden können, ob sie nun aus der Bibel stammen, aus der Antike oder, sagen wir, aus der Feder von Joanne K. Rowling. Eine Heldenreise, das ist das, was den Menschen erst zum Helden macht. Und das Bemerkenswerteste an diesem Bauplan ist sein Anfang. Denn obwohl der Ruf ins Heldentum gleich zu Beginn der Geschichte erfolgt, sträubt sich die Hauptfigur meistens und will ihm nicht folgen. Er will gar nicht raus aus seiner vertrauten Welt, will nicht ins Abenteuer rein, der Held. Es braucht erst einen Mentor, einen Anlass, der ihn dazu bringt, diesem Ruf auch zu folgen. Das kann ein weiser alter Mann sein oder ein Buch oder beispielsweise eine Pille, die die Hauptfigur schlucken muss. Eine rote, zum Beispiel wie in dem Film The Matrix. Erst dann wagen sich die Hauptfiguren in den Geschichten hinaus auf ihre Heldenreise. Harry Potter hätte niemals das ungeliebte Heim seines Onkels und Ziehvaters verlassen, wenn nicht der Halbriese Hagrid dort aufgetaucht wäre. Luke Skywalker steckte heute noch in der Wüste von Tatooine fest, wenn sich nicht Obi-Wan Kenobi seiner angenommen hätte. Ihren Ruf ins Abenteuer hatten sie zuvor längst erhalten, nur dass sie damit noch nichts anzufangen wussten. Zahlreiche mysteriöse Briefe waren Harry Potter im wahrsten Sinne des Wortes ins Haus geflattert, und beim Putzen seiner Roboter hatte Luke Skywalker den dringenden Hilferuf einer Prinzessin gefunden. Einer Prinzessin. Na klar, so viel Märchen muss sein. Beide, Luke Skywalker ebenso wie Harry Potter, sind schüchterne und ängstliche Menschen, als sie der Ruf erreicht. Nicht unbedingt das Idealbild eines unverwüstlichen Helden. Aber warte mal ab, was noch geschieht. Dein Ruf ins Heldentum war der Tod des Menschen, den du so gut kanntest. Oder auch der Menschen, die du so gut kanntest. Dein Mentor ist deine Trauer, deine Reaktion, die dich dazu auffordert, deine eigene Reise zu beginnen. Raus aus der vertrauten Welt, rein in den Schmerz, rein in dieses andere Leben, ein Leben, das dir manchmal ganz leer vorkommen kann und das nicht immer einfach ist, ein Leben, das kein Fundament mehr zu haben scheint, nur noch Scherben, scharfkantige, gefährliche Scherben, die kein Mensch anfassen kann, ohne eine blutende Wunde davon zu tragen. Nur manchmal, ganz selten, in ganz kostbaren Augenblicken, nimmt ein von außen einfallender Lichtstrahl einen so passenden Winkel ein, dass eine dieser Scherben zu glitzern beginnen kann. Aber auch jeder Lichtstrahl hat seine eigene Lebenszeit und die ist kurz. Dein Ruf, dein Mentor, deine Reise, du musst kein Held mehr werden, du bist längst einer. Ja, es stimmt, wir werden nicht als Männer geboren, nicht als Helden, wir müssen beides erst werden und lernen, wie das geht. Und das in einer Welt, die jedes Mannsein und jede Verlässlichkeit in Frage stellt. Lass den Fernseher aus, lass die Nachrichten weg, schluck die Pille deiner eigenen Realitäten, mach dir dein eigenes Bild vom Heldsein und vom Mannsein. Stärke, Maskerade, Unverwundbarkeit, das hat mit echtem Heldentum rein gar nichts zu tun. Auszuhalten versuchen, was einem das Leben an Unaushaltbarem vor die Füße geschmissen hat, das schon eher. Zuzulassen zu versuchen, was da im Inneren tobt, das auch. Ein Held zu sein, ein Mann zu sein, das ist nichts, was von Geburt aus in einem angelegt ist, es wird erst durch Leben gelernt und Leben bringt immer auch Überforderung mit sich. Wenn es Harry Potter zu viel wurde mit dem Mobbing und den Kränkungen bei seinem kaltherzigen Onkel, dann verkroch er sich dort, wo man ihm auch den einzigen Schlafplatz zugewiesen hatte, in einem klitzekleinen Wandschrank unter der Treppe. Und es brauchte nichts Geringeres als einen Riesen, okay, einen Halbriesen, um ihn dort wieder herauszubekommen. So beginnt Heldentum. Willkommen auf deiner Reise. Willkommen im Mannsein. Mit diesem Text beende ich manche meiner Lesungen, wenn auch nicht alle meiner Lesungen. Jeder Abend ist immer ein bisschen anders, jedes Publikum ist ein bisschen anders und dann sind auch die Themen eines Abends ein bisschen anders. Ich versuche immer, das sehr stark aneinander anzugleichen und nicht immer das komplett gleiche Programm anzubieten bei einer Lesung. Übrigens, gutes Stichwort, Lesungen. Wer Lust hat, wer Interesse hat, ich stehe natürlich gerne zur Verfügung mit diesen Themen und mit meinem neuen Buch, das ABC der Trauer, auch unterwegs zu sein, Lesungen anzubieten, Vorträge anzubieten, Anfragen, wenn Interesse besteht, gerne über die E-Mail-Adresse post@thomasachenbach.de oder über die Telefonnummer 0541 580294 96. Alle Kontaktmöglichkeiten finden sich auch auf meiner Website thomasachenbach.de. Das war's für heute mit den Trauergeschichten, Menschgeschichten. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr bis hierhin ausgehalten habt. Mein Name ist Thomas Achenbach. Ich bin Trauerbegleiter aus Osnabrück und ich sage alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Trauergeschichten, Menschgeschichten. Der Podcast mit Thomas Achenbach.